Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei!
Und das Ziel soll sein, dass wir die Ärzte, die wir haben, und es gibt, wenn man ehrlich ist, gar keinen wirklichen Arzt oder Ärztemangel. Es gibt ein Verteilungsproblem. Mhm. Und dass man die jungen Ärzte, die überzufällig häufig gerne in der Stadt wohnen, im Anstellungsverhältnis tätig sind und ein Streben nach Work-Life-Blend haben, dass man die in der Versorgung der ländlichen Bevölkerung besser involviert. Und das geht eben wunderbar mit der invertierten Videosprechstunde. Das heißt, der ärztliche Kollege aus der Großstadt kann in der Großstadt bleiben und sich über die Videoschalte zum Beispiel in das schöne Schesel schalten, wo er dann an der Versorgung meiner Patienten teilnimmt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Normalerweise sind Menschen, die für das Hamburger Abendblatt arbeiten oder gearbeitet haben, nicht zu Gast in diesem Podcast, das mal vorweg. Und heute, deshalb sage ich das, machen wir eine Ausnahme, weil eine liebe ehemalige Kollegin sich zusammen mit ihrem Mann anschickt, ich glaube, man kann das so sagen, die Versorgung mit Hausärzten in Deutschland zu revolutionieren. Und das, naja, vor den Toren Hamburgs. Sie haben gerade gesagt, Sie haben von Ihrem Wohn- und Arbeitsort hierher jetzt fast 2 Stunden gebraucht, aber irgendwie ist Schesel doch vor den Toren Hamburgs, irgendwie zwischen Hamburg und Bremen. Dort arbeiten die beiden daran, wie man, und ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, mit Avataren, also mit digitalen Abbildern von Ärzten dafür sorgen kann, dass auch in Zukunft jeder Patient und jede Patientin mit jemandem sprechen kann. Also nicht mit jemandem, sondern mit einem Arzt, einem Mediziner. Und das würde ja bedeuten, dass Ärzte viel, viel, viel mehr Menschen künftig betreuen kann, ein Arzt viel mehr Menschen betreuen kann als bisher. Und vielleicht löst das das Problem, das wir haben, wenn in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Hausärzte in den Ruhestand gehen kann. Wie das alles gehen könnte, was die beiden da machen, warum sogar schon Lars Klingbeil bei ihnen zu Gast war, und ob sie eigentlich wirklich da sind oder ob sie nur ihre Avatare geschickt haben, das verraten mir jetzt Tanja und Jan Gerlach. Liebe Tanja, lieber Jan, toll, dass das geklappt hat. Ich muss sagen, Jan, du bist der Arzt.
Das ist korrekt.
In der Kombination. Und Tanja, du bist die, wie kann man das sagen, diejenige, die all das, was ihr jetzt plant, im Hintergrund steuert, im Vordergrund steuert?
Ich habe mir selbst den wunderschönen Namen Innovationskoordinatorin gegeben. Ja.
Gut. Und jetzt klären wir mal, es begann ganz harmlos. Jan, du hast eigentlich hattest eine ganz normale Hausarztpraxis in Schesel.
Ich habe immer noch eigentlich eine ganz normale Hausarztpraxis. Dennoch ist sie jetzt durch digitale Zusatzangebote sozusagen in ihrem Versorgungsumfang gesteigert.
Heißt was? Also früher war das ganz normal so, man ließ sich einen Termin geben bei dir, kam dann dahin, wartete einen Augenblick und wurde dann versorgt.
Genau, so sieht es aus. Es ist ja so, dass wir in der Arztpraxis viele Kontaktpunkte mit den Patienten haben, dass viele dieser Kontaktpunkte und Schnittstellen mit den Patienten auch, sage ich mal, nicht unbedingt den Arzt direkt involvieren. Und wir haben uns tatsächlich einfach mal überlegt, wie können wir das Leben für alle Beteiligten im System einfacher gestalten, indem wir digitale Lösungen hinzunehmen. Gleich vorweg gesagt, es geht uns nicht darum, den gesamten Patientenkontakt in irgendein digitales Konstrukt umzuwandeln, sondern das Ganze durch digitale Add-on-Maßnahmen zu verbessern.
Und was dahinter steckt, Tanja, ist ja diese Sorge, die viele Leute vielleicht noch nicht in Hamburg haben, aber wenn man Hamburg verlässt, wenn man weiter rausgeht in die Fläche auf dem Land, dass irgendwann gar kein Arzt mehr da ist, weil ein Arzt geht in Ruhestand und vielleicht ist dann in Schesel oder in irgendeinem anderen Ort, findet sich einfach keiner und dann gibt es da keinen Arzt mehr und da setzt ihr sozusagen an.
Richtig. Also bei uns ist die Idee, nein, es wird ja schon gelebt. Wir haben jetzt die 2. Avatar-Praxis eröffnet. Die 3. kommt im April an den Start. Und bei uns ist das Konzept so, man kommt rein, es ist wie immer. Man hat die MFA im Empfang, aber man hat...
MFA muss man erklären, medizinische Fachangestellte, richtig?
Richtig, beziehungsweise eine Mitarbeiterin.
Ja.
Wir haben aber auch ein Self-Check-In-Terminal. der einmal dazu dient, dass die Karten einfach eingelesen werden können, ne? Und es kann sich dort auch durchaus angemeldet werden. Das wird nicht nur von den Jüngeren gerne in Anspruch genommen. Es gibt auch sehr, sehr viele 70 plus, die sagen, ich möchte das mal ausprobieren und die auch Gefallen daran haben, weil die werden dann eingecheckt und können dann ganz normal durchlaufen ins Wartezimmer und dann geht die Reise weiter.
Man braucht aber dafür, um das gleich zu verstehen, schon einen Termin, wenn man kommt. Also man muss schon einen Termin vorher machen oder kann man auch kommen und hat gar keinen Termin und checkt sich ein?
Man kann auch kommen und hat keinen Termin, checkt sich ein. Das ist kein Thema.
Funktioniert wie so eine Selbstbedienungskasse im Supermarkt?
Ja.
Okay.
Ja. Dann hat man aber auch die Möglichkeit, den Arzt entweder vor Ort direkt sozusagen live und in Farbe zu nehmen. Man hat aber auch die Möglichkeit, die Videosprechstunde reversed in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, invertierte Videosprechstunde, der Patient ist im Wartezimmer, anschließend im Sprechzimmer und der nicht da ist, ist der Arzt. Der Arzt wird zugeschaltet über die Videosprechstunde aus dem Homeoffice. Das hat für uns den Vorteil, dass wir mit Ärzten zusammenarbeiten, die in Hamburg wohnen, dort auch wohnen bleiben dürfen.
Okay.
Und die arbeiten eben viel von zu Hause aus. Und das machen die mit Spaß. Und die Betreuung ist für die Fälle, die dann da sitzen, genauso gut, als wenn Jan da jetzt live und in Farbe sitzen würde.
Das ist ja das Interessante. Es gibt so viele Fragen, die ich dazu habe. Und die klären wir ganz in Ruhe in diesen 45 Minuten, die wir haben. Das ist ja das Interessante. Man denkt immer, so ein Arzt muss persönlich da sein, um einen Patienten zu behandeln. Und wenn man dann weiterdenkt und nachdenkt, stellt man fest, naja, in wie vielen Fällen ist das eigentlich so, dass ein Arzt tatsächlich körperlich vor dem Patienten stehen muss, weil er irgendetwas mit ihm machen muss, was niemand anders außer dieser Arzt machen kann?
Das kann man so prozentual gar nicht mal hundertprozentig sagen. Es ist so, viele Anlässe sind tatsächlich nur Gesprächsinhalt. Es geht viel um Besprechung von Befunden und anderen Anliegen, die die persönliche Anwesenheit gar nicht erfordern. Das Ganze lässt sich wunderbar digital mit zum Beispiel der Videosprechstunde oder der invertierten Videosprechstunde abbilden.
Was ist der? Es ist eine invertierte Videosprechstunde?
Seit Corona hat ja die Videosprechstunde tatsächlich als digitaler Inhalt in die deutsche Ärztelandschaft ihren Einzug gefunden. Und wir haben uns irgendwann mal im Verlauf überlegt, wie wir denn die Versorgung in der Praxis verbessern können. Und das Ziel soll sein, dass wir die Ärzte, die wir haben, und es gibt, wenn man ehrlich ist, gar keinen wirklichen Arzt oder Ärztemangel. Es gibt ein Verteilungsproblem. Mhm. Und dass man die jungen Ärzte, die überzufällig häufig gerne in der Stadt wohnen, im Anstellungsverhältnis tätig sind und ein Streben nach Work-Life-Blend haben, dass man die in der Versorgung der ländlichen Bevölkerung besser involviert. Und das geht eben wunderbar mit der invertierten Videosprechstunde. Das heißt, der ärztliche Kollege aus der Großstadt kann in der Großstadt bleiben und sich über die Videoschalte zum Beispiel in das schöne Schäsel schalten, wo er dann an der Versorgung meiner Patienten teilnimmt.
Tanja will schon was dazu sagen.
Ja, unbedingt. Das Schöne ist, dass wir auch merken, wir bekommen die jungen Ärzte tatsächlich dauerhaft über diese Arbeitsweise, über das Vorgehen auch tatsächlich an uns gebunden, weil wir nächste Woche ein Treffen haben mit einem der Ärzte, der gerne bei uns einsteigen möchte.
Okay, und der dann aber auch tatsächlich dann umziehen möchte? Also ist das auch eine Chance? Das nicht. Jan schüttelt schon mit dem Kopf. Und übrigens, um es mal klar zu machen, das ist ja nicht nur eine Sache Stadt-Land, das erlebt man auch innerhalb Hamburgs. Also es gibt halt bestimmte Viertel, nehmen wir mal so Viertel wie Eppendorf, Winterhude, wo es sich schön leben lässt natürlich, wo auch übermäßig viele Privatpatienten sind, wo dann Ärzte sich gern niederlassen. Es gibt andere Bereiche, wo es diesen Mangel in der Großstadt auch gibt.
Durchaus. Und auch dort haben wir genauso wie auf dem Land dann ein Versorgungsproblem. Aber auch da bietet die Digitalisierung ein Konzept, um solche Stadtteile besser zu versorgen. Es ist in diesen Stadtteilen häufig aber nicht nur das Problem, dass die Ärzte nicht dort sind, sondern wir haben aufgrund teilweise hoher Migrantenanteile auch eine Sprachbarriere. Und dort gibt es inzwischen auch wunderbare digitale Lösungen, die diese Sprachbarriere verbessern können. Es gibt KI-gestützte Programme, die in der Lage sind, tatsächlich die Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu verbessern, zum Beispiel auch insbesondere im Bereich der Beschwerdeerhebung, also der sogenannten Anamneseerhebung. Und wenn man dann, und das ist bei uns auch so, ein Pool hat von fremdsprachigen Ärzten, die an der Versorgung teilnehmen, könnte man über die Videosprechstunde diese Ärzte tatsächlich auch aus der Ferne in den unterversorgten Stadtteil bekommen, die dann auch sprachlich und kulturell passend die Patienten behandeln können.
Wie kommt ihr auf diese Ärzte, die ihr jetzt da beschäftigt? Also ihr sprecht einfach Ärzte an, die eh schon in Hamburg sitzen und sagt, könntest du dir vorstellen, ein, zwei Tage bei uns noch als Videosprechstundenarzt zu arbeiten?
Tatsächlich ist es so, dass diese Ärzte auf uns zugetreten sind, okay, und gesagt haben, wir finden dieses Konzept, was ihr da fahrt, so interessant. Wir möchten da gerne reinschnuppern. Wir haben jetzt auch jemanden bei uns mit an Bord, die möchte oder wird sich selbstständig machen und ist jetzt sozusagen bei uns noch angestellt und nimmt auch da natürlich sehr viel Wissen mit, was aber auch völlig okay und in Ordnung ist, weil es dann ja auch weitergetragen wird. Das ist ja auch der eine Teil. Der eine Teil ist, dass wir unsere Praxen optimieren wollen. Die andere Seite ist aber auch, dass wir ja die Versorgung tatsächlich verbessern wollen. Und das geht nur über in die Fläche bringen. Jan hat eine ganz coole Idee in die Fläche jetzt gebracht mit dem AVA Mobil.
Kommen wir gleich eins nach dem anderen, weil sonst ist es, glaube ich, nicht zu verstehen. Das Erste, was wir verstanden haben, es gab früher diese Praxis. Jetzt habt ihr 3 Praxisstandorte. Das heißt, wir reden aber immer noch, es sind Standorte. Es gibt richtige Räume, weil theoretisch Videosprechstunde könnte man ja auch von zu Hause machen. Man muss ja dann gar nicht in... Aber das wollt ihr nicht. Die Leute sollen sich nicht von zu Hause mit dem Arzt verbinden, sondern sie sollen schon, können sie auch?
Ja, klar. Wir machen natürlich beides.
Okay.
Es ist ja so, und da sind wir ja wieder dabei, wie viel hands-on, also tatsächlich, wie viel tatsächlichen physikalischen Patientenkontakt braucht man. Zum einen möchte ich ganz genau sagen, dass diese Digitalisierung und zum Beispiel auch den rationellen Umgang mit Gesprächsinhalten und Transformation in Videosprechstunden uns als Ärzten einfach mehr Zeit gibt für die wirklichen Hands-on-Patienten. Mhm. Also es ist ganz klar, wir haben natürlich immer noch körperliche Befunde, die wir ertasten müssen. Ein unklarer Bauch bei Bauchschmerzen, Gelenkbeschwerden, da braucht man dann den Arzt und seine Hände schon, aber eben für nicht alles. Und so ist es aber auch, dass natürlich in der täglichen Praxis viele Untersuchungsanlässe von medizinischen Fachassistenten übernommen werden können. Und die invertierte Videosprechstunde hat den Vorteil, dass der Patient zu einer Routineuntersuchung mit zum Beispiel dem Schreiben eines EKGs und ähnlichen Inhalten in die Praxis kommen kann, diese Untersuchung wie gewohnt erfährt und danach in der Videosprechstunde in der Praxis im Sprechzimmer von dem Arzt, der von außen in die Praxis geschaltet wird, beraten und versorgt werden kann.
Und das ist alles noch ganz einfach zu verstehen. Da sieht man, das ist ja der Arzt, den ich kenne oder den ich dann vielleicht kennenlerne. Und das ist ein Mensch auf der anderen Seite. Jetzt kommt das nächste große Ding und das ist etwas, was ich kaum verstehen kann. Du hast es schon angedeutet. Ich versuche es zu erklären und ihr schaltet euch immer ein und sagt, das ist alles Quatsch. Also, Jan, von dir gibt es jetzt dich als Mensch, so wie du vor mir sitzt, aber es gibt auch einen Avatar von dir. Das heißt, kann man das so sagen, ein digitales Abbild.
Korrekt.
Das genauso aussieht wie du, das genauso spricht wie du, das sich genauso mit Medizin auskennt wie du?
Ja, also das mit dem genauso aussehen wie ich ist die eine Sache und sprachlich ähneln wir uns da auch und der medizinische Inhalt im Endeffekt ja, wir füttern diesen Avatar mit medizinischem Wissen und im Rahmen dieses angelernten Wissens kann dann der agieren. Das ist korrekt.
Und das heißt, dieser Avatar von dir, Tanja, du hast es im Vorgespräch erzählt, als dieser Avatar gebaut wurde, musste, Jan müsste gleich mal erzählen, sehr, sehr viele Fragen beantworten. Und dir wurde das dann gezeigt und du musstest sagen, ist das dein Mann in echt, also auf Video letztendlich, oder ist das der Avatar? Und du hast gesagt, stimmt das ganz am Ende erst erkannt, das ist ein Avatar, weil er sich verabschiedet hat, was dein Mann normalerweise, weil er Tschüss sagt, was er normalerweise nicht tut. So habe ich das in Erinnerung. Aber so weit geht es schon.
Ja, das ist natürlich etwas, was wir für uns ausprobieren. Also das müssen wir ganz klar sagen, weil wir das noch nicht bei uns anwenden dürften. Ne? Also alle sind sehr interessiert, alle fragen täglich fast nach, ob das die Kassenärztliche Vereinigung ist, ob das andere Instanzen sind, wie weit das damit gediehen ist. Aber ja, es war tatsächlich so, der Avatar sagte Ciao. Und okay. Jan würde nie Ciao sagen.
Aber was ist die Idee dahinter? Die Idee ist tatsächlich, wie ich es am Anfang gesagt habe, einen Arzt zu vervielfältigen und Menschen eben in einer Videosprechstunde von einem Avatar behandeln zu lassen. Doch, aber betreuen zu lassen bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann irgendein Signal kommt oder wie auch immer und sagt, stopp, hier muss jetzt ein echter Arzt, das weiß ich. Was ist die Idee hinter den Avataren?
Ich glaube, die Idee kann man am besten so darstellen, dass man sich mal überlegen muss, was macht denn der Arzt eigentlich? Und natürlich kümmern wir uns um die Behandlung von Erkrankungen. Wir haben aber auch viele andere Beratungsinhalte bezüglich Lifestyle, Ernährung, Sport. Da gibt es also viele Fragen, die keine primäre ärztliche Behandlung von Beschwerden sind. Mhm. Und dort ist natürlich ein Feld, wo Menschen auch einfach nur Informationen brauchen. Und in diesem Bereich kann so ein Avatar sehr gut beratend tätig sein. Die Vorstellung, dass dieser Avatar jetzt sozusagen die medizinische Versorgung bei medizinischen akuten Problemen oder auch chronischen Problemen übernimmt, ist noch ein bisschen in die Zukunft zu denken. Und auch da darf man natürlich nicht vergessen, dass es immer eine Frage der Zulassung ist. Mhm. Alles in Deutschland folgt gewissen rechtlichen Vorgaben. Wir haben natürlich zum einen den Datenschutz, zum anderen muss so etwas als Medizinprodukt zugelassen werden. Das ist ein hochkomplexer Prozess. Und bis man mit dem Avatar dort ist, denke ich, wird es noch ein wenig dauern. Aber wir sind bereits im Bereich der Forschung. Und gerade im Bereich der Beratung kann man so etwas durchaus auch schon anwenden.
Tanja, was ist denn eure Idee dahinter? Wenn alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt, was wird dann in Zukunft die Rolle dieses Avatars sein? Gibt es dann künftig 10, 20, 30 Praxen und alle die Menschen, die in diese Praxen kommen, sehen Dr. Jan Gerlach? Also einer von euch schüttelt mit dem Kopf und der andere nickt. Das ist offensichtlich noch Klärungsbedarf. Ihr müsst dazu sagen, natürlich, das habe ich einfach gesagt, dass ihr verheiratet seid, 6 Kinder habt. Das ist eine andere Geschichte. Auch darüber könnte man übrigens einen Podcast machen. Aber Tanja, was ist deine Idee dahinter?
Meine Idee ist letztlich, Sinnhaftigkeit dort wieder hineinzubekommen. Und das zu nutzen, was wir in anderen Lebensbereichen schon längst nutzen, für bestimmte Themen, wie Jan das eben ansprach, die Patienten abzuholen, dort, wo er abgeholt werden muss und wo er abgeholt werden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es gibt hier die Differenzierung zwischen tatsächlicher medizinischer Behandlung, wo du immer noch eine individuelle Entscheidung bezüglich des Patienten, der vor dir sitzt, ob nun telemedizinisch oder nicht, treffen musst. Oder ob das Themen sind, die allgemeingültiger gefasst sind, die aber auch eben Bestandteil sind von Sprechstunden. Mhm. Und wenn da ein Avatar Jan Gerlach sitzt, ist das Vertrauensverhältnis gleich ein ganz anderes. Und ich glaube ja tatsächlich, wenn wir mit diesem Avatar so sind, dass wir sagen, wir können jemanden duplizieren, der dann das Generelle und das Abholen des Patienten macht, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Wenn das in Form von Jan Gerlach mit 30 Praxen passiert, freut mich das persönlich sehr. Es wird aber auch ohne gehen, weil da tatsächlich bei uns der Anspruch so ist, dass wir es einfach machen, weil wir Spaß dran haben.
Aber das ist ja, Jan, du hast mit dem Kopf eher geschüttelt und gesagt, so weit lässt sich das nicht vervielfältigen. Weil die große Frage, die jetzt ist, was ist dann der Unterschied dazu, einfach ChatGPT mit seinem medizinischen Problem zu befragen? Im Zweifel weiß ChatGPT sogar über medizinische Fragen. Ich habe das neulich mit einer Freundin, die ist Oberärztin am UKI, die gesagt hat, wann immer sie, Anästhesistin, wann immer sie in so eine Situation kommt, wo sie denkt, was mache ich jetzt? Dann fragt sie ChatGPT. Nicht, weil sie es nicht weiß, sondern weil sie dann denkt, die Lösung, die ich jetzt präferiere, ist das auch die, auf die mich ChatGPT bringt? Und sie sagt, in der Regel hilft mir das total. Also was ist der Unterschied zwischen, ich frage mal schnell am Handy ChatGPT irgendwie, ich habe irgendwie da ist so ein Fleck auf meiner Haut, der ist irgendwie ein bisschen komisch, sieht so und so aus. Vielleicht kann man sogar ein Foto machen und dann sagt ChatGPT, oh, das ist das und das. Und dem Avatar?
Also primär ist es so, dass ja das Gesetz, die deutsche Gesetzgebung zur Digitalisierung in der Medizin zum einen vorsieht, dass die medizinische Versorgung und auch die medizinische Beratung, so sage ich mal, niedrigschwelliger werden soll. Mhm. Also es geht um das Thema von medizinischen Beratungsanlässen, die jetzt, sage ich mal, keine hochgestochene medizinische Expertise bedürfen. Da war ja unter anderem auch die Rede von Gesundheitskiosken.
Hat es in Hamburg gegeben oder gibt es in Hamburg immer noch?
Genau. So. Und da ist natürlich die Frage, wie man sich sowas vorstellt. Und so im Thema eines Gesundheitskiosks könnte die medizinische Beratung ja auch tatsächlich durch einen Avatar erfolgen. Was die KI generell in der Medizin angeht, ist das in Deutschland immer noch ein sehr schwieriges Thema, was auch sehr ambivalent gesehen wird. Ich sehe da hochgradiges Potenzial für die KI. Wichtig ist ja bei der KI immer nur die Frage, ob sie jetzt selbst lernen darf und ob sie sich ihre Quellen selbst suchen darf, wie ChatGPT, oder ob man das aus jetzt fachmedizinischer Sicht begrenzt und sagt, du darfst nur dieses Modell verwenden und nur diese Quellen. Dabei geht es tatsächlich darum, zu verhindern, dass die KI irgendwann anfängt zu halluzinieren und eben Sachen hervorbringt, die dann medizinisch fragwürdig sein können.
Das ist übrigens ganz interessant, wenn man sich, wie wir alle ja mit KI beschäftigt und mit verschiedenen Systemen und dann ja in so ein Gespräch kommt. Und ich hatte neulich so eine Situation, da ich wusste, dass das Wacken Open Air nicht mehr den Gründern gehört, sondern irgendjemand anders. Aber ich wusste nicht mehr wem. Und da habe ich dann ChatGPT gefragt, ChatGPT, wem gehört nochmal Wacken Open Air? Und ChatGPT mit dem sozusagen Inbus, na ganz selbstverständlich den beiden Gründern. Und dann habe ich zurückgeschrieben, nein, das gehört doch jemand anders. Und dann schreibt ChatGPT so wie ein Kollege auf dem Flur, du hast recht, ich habe mich geehrt. Also dann das darf natürlich in der Medizin nicht passieren. Ja. Nochmal, um zu, also was wollt ihr aber, wird es irgendeines Tages eine Zulassung für Avatare, für Avatarärzte in Deutschland geben? Ist das vorstellbar? Erste Frage. Und die zweite, ihr habt es eben angesprochen, wir haben ein Problem, das zieht sich durch alle Gesundheitsminister, die sagen, das Problem in Deutschland ist, die Deutschen gehen halt viel zu viel zum Arzt. Ich habe darüber mal mit Olaf Scholz gesprochen, der sagt, wir haben in Deutschland keine Unterversorgung mit Ärzten, wir haben in Deutschland auch keine Unterversorgung mit Krankenhausbetten und Pflegern, wir haben halt einfach, die Leute rennen zu oft zum Arzt und sie werden zu oft operiert. Das ist die Frage, ist das eine Möglichkeit, das zu lösen? Wobei man dann ja sich die Frage stellen muss, weiß jemand, der zum Arzt kommt und der eine Frage hat, wie mein Kind hat jetzt schon, hat neulich eine Ärztin hier im Podcast erzählt, mein Kind hat 37,8 Fieber und dann fragt die Ärztin, wie lange denn schon? Fast 2 Stunden. Also darf dann so jemand wissen, dass er eigentlich mit einem Avatar redet? Viele Fragen auf einmal, wir sortieren das mal. Also Tanja, die Idee, dass das eines Tages zugelassen wird, ist das vorstellbar?
Ich würde es mir wünschen, eines Tages wird es auch soweit sein. Wir tun jetzt den ersten Schritt. Das Weitere ist abhängig davon, wie sich die KI entwickelt und wie weit die Beherrschbarkeit dort sein wird. Und momentan ist es ja eher schärfer denn einfacher geworden. Mhm. Aber der erste Schritt muss getan werden oder die ersten Schritte und deswegen machen wir das. Die Avatar-Praxis basiert ja aber nicht nur auf dem Avatar. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch gar nicht jetzt hier besprochen haben, aber was an diesem Punkt vielleicht mal mit eingefügt werden müsste. Wir benutzen ja auch noch sehr viel digitale, auf KI basierende Diagnostikinstrumente, die uns das Leben auch vereinfachen und die auch ein unabdingbarer Teil der Avatar-Praxis sind. Wir haben Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck auf KI-Basis. Wir benutzen in den Alters- und Pflegeheimen telemedizinischen Koffer, womit auch eine Konferenzschaltung sozusagen gemacht werden kann, wo eine KI, die wir nutzen, eine Zusammenstellung macht der Patientenakten, was ein Segen sein kann und auch tatsächlich ist, wie zum Beispiel suchen wir den letzten Medikamentenplan heraus und zack ist der letzte Medikamentenplan da. Also das sind auch KI-basierte Hilfsmittel, die zur Avatar-Praxis gehören.
Du darfst aber vielleicht auch nicht vergessen, wir haben zum Beispiel auch die KI bei uns inzwischen in der Telefonanlage. Das klassische Prinzip ist ja, man ruft bei einer Arztpraxis an und es ist besetzt. In unserem Fall geht tatsächlich die KI ans Telefon, nimmt das Anliegen auf und tütet es ein.
Dann meldet sich, also sagt die dann, guten Tag, hier ist... Aber was sagt die? Sagt die, hier ist, sagt die einen Namen oder sagt die, hier ist die?
Ja, die hat bei uns einen Namen. Bei uns heißt sie Karin.
Karin.
Und die digitale Karin.
Hier ist die digitale Karin. Was ist Ihr Problem? Sprechen Sie bitte. Aber es ist dann nicht, sagen Sie eins, sagen Sie zwei, sondern es ist ein Gespräch.
Nein, es ist eine richtige Kommunikation tatsächlich, wie man das auch von ChatGPT kennen würde.
Okay.
So, und das sind alles Systeme, die, man muss sich das vorstellen wie ein Werkzeugkasten. Es gibt viele Tools, einige mit KI, andere sind digitale Lösungen und das alles zusammen ergibt die Avatar-Praxis.
Okay, und dann kann man sich das dann so vorstellen, da kommt man als Patient rein, nehmen wir mal an, es gäbe auch die Avatar-Lösung, es gibt die Videosprechstunde und es gibt den echten Arzt. Und dann kann man sich selber entscheiden, was möchte ich eigentlich, oder entscheidet das jemand für sich selber, weil wenn da eine Mutter kommt mit einem Kind, das seit 2 Stunden Fieber hat, dann reicht vielleicht der Kontakt zum Avatar. Aber die Leute müssen wissen, Achtung, das sieht aus wie der Dr. Gerlach, aber es ist nicht Dr. Gerlach, aber es denkt genauso wie Dr. Gerlach und es spricht genauso wie Dr. Gerlach.
So wäre es in einigen Beratungsanlässen durchaus denkbar. Dennoch ist es momentan laut der Rechtsprechung so, dass in Deutschland eine KI keine therapeutischen Entscheidungen treffen darf. Also wir sind nur bei Beratungsinhalten.
Was aber zum Beispiel geht, ist, dass man, und da ist es ja wieder der entscheidende Faktor, Wissen hilft. Und es gibt mittlerweile auf KI-Basis sehr gute Diagnostikmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ein Diagnostiktool, das kann man Laien in die Hand geben, wo wir jetzt bei den Kindern sind. Mhm. Das kann Fieber messen, es kann abhorchen, du kannst damit in die Ohren gucken, du kannst damit in den Rachen gucken. Und diese Ergebnisse, Medizinproduktezulassung Deutschland, ist alles drin, ist alles da. Und diese Ergebnisse, die werden dann in eine Cloud hochgeladen und unsere Videoärzte gucken sich dann an, ist das ein Befund, der zu Dr. Gerlach gehört, Avatar, zu Dr. Gerlach live und in Farbe oder zur Videosprechstunde.
Okay.
Also eine Triagierung erfolgt sozusagen durch einen echten Arzt in dem Moment. Aber hier wäre es so, dass tatsächlich die Patienten noch zu Hause sitzen und die Mutter mit dem Kind, was seit 2 Stunden Fieber zu Hause ist, und erstmal mit diesem Diagnostiktool die Diagnostik selbst vornimmt.
Und man spart ja automatisch so Zeit, Anfahrtswege, Wartezeiten und so. Und was ich gerade überlege, wenn du in der Videosprechstunde, kannst du natürlich auch haben, da kommt jemand, hat irgendwie seit Wochen Schulterprobleme, du hast schon MRT gemacht, du hast alles gemacht und du weißt nicht mehr weiter, kannst dann aber theoretisch vielleicht den Schulterspezialisten direkt dazuschalten, ne? Oder nicht, vielleicht nicht gleich direkt, aber relativ schnell dazuschalten und musst nicht sagen, so, jetzt holen Sie sich bei dem mal einen Termin, dann kommen Sie in 4 Wochen nochmal dran und so weiter und so weiter. Du hast vorhin gesagt, das Avatar Mobil, heißt das so?
Avamobil.
Was ist das? Weil das gibt es ja schon, oder?
Das gibt es, das fährt schon und weil es Jans Baby ist, darf Jan das erklären.
Okay.
Das ist aber nett, dass du es sagst. Also im Endeffekt sind wir irgendwann mal auf die verrückte Idee gekommen, einen ausrangierten Rettungswagen zu kaufen und diesen zu einer rollenden Arztpraxis umzubauen. Damit aber nicht genug. Wir haben das Ganze dann tatsächlich auch noch mit telemedizinischer Ausrüstung verbunden und haben jetzt eine rollende Arztpraxis, die über die telemedizinische Anbindung der Hausarzt oder der Facharzt in diese Arztpraxis hinzugeschaltet werden kann. Die Grundidee ist tatsächlich zum Beispiel das unterversorgte Gebiet in großen Flächenländern, in dem sich Arztpraxen im Umfeld finden, aber in einigen Bereichen mittig sozusagen keine ärztliche Versorgung vor Ort vorhanden ist. Dort war bisher immer das Ansinnen, genau in dieser Mitte dieser unterversorgten Bereiche eine Arztpraxis ins Leben zu rufen, das heißt zu bauen, einen Arzt zu finden, diese Praxis mit diesem Arzt zu bestücken, der dort dann die Versorgung sicherstellen sollte. Das Problem ist, dass die ganze Geschichte relativ schwierig ist, teuer ist, der Arzt findet sich immer noch nicht, der dann ausgerechnet dort in diesem unterversorgten Gebiet tätig sein möchte. Und unsere Idee war, dass wir ein rollendes Konzept schaffen. Wir können also mit dieser rollenden Praxis in Niedersachsen, sage ich jetzt mal, Dorfgemeinschaftshäuser anfahren. Die Patienten können sich dort per Online-Terminkalender einen Termin besorgen. Die Praxis fährt vor Ort, der Patient geht in den Wagen, wird dort behandelt, der Arzt wird per Videosprechstunde dazugeschaltet und auf diesem Wege können wir die Versorgung deutlich verbessern.
Da drin sitzt dann aber noch, also zum Beispiel wieder eine Sprechstundenhilfe.
Oder ein Arztassistent, der sogenannte Physician Assistant oder Primary Care Assistant. Und das Schöne ist, ich kann dort eben aus den umliegenden Orten, wo noch Ärzte sind, den Arzt per Videosprechstunde dazuschalten. Ich kann aber auch den Facharzt aus der Großstadt dazuschalten. Und so bringe ich zum Beispiel den Rheumatologen wieder aufs Land.
Aber der muss ja auch Zeit haben in dem Moment, oder nimmt er sich dann, oder kann man den einfach sagen, der ist in seiner normalen Sprechstunde und man funkt den dann an, funktioniert?
Okay. Genau, das wäre dann sozusagen ein Terminslot, beziehungsweise es sind ja häufig auch große Gemeinschaftspraxen, wo dann dafür extra Slots geschaffen werden.
Ja. Der ist aber schon im Einsatz tatsächlich. dieses und fährt über die da, wo einfach keine, wo keine Ärzte mehr sind. Du hast ja recht, weil du, das nächste kommt ja hinzu, es ist irre teuer, man findet die Ärzte nicht und dann kommt noch das hinzu, wenn dann die Ärzte im Urlaub sind, gibt's wieder keine Arztpraxis genau. da und dann hast du wieder 6-7 Wochen niemanden.
Genau.
Und du brauchst und ja eigentlich permanent irgendjemanden.
Richtig. Genau. Und wenn ich jetzt die umliegenden Ärzte zu dieser Versorgung mit hinzuziehe, dann hat man erstmal immer noch in Deutschland sowas wie eine freie Arztwahl und zweitens hat man halt ein größeres Team, das sich der Versorgung widmet.
Tanja, du hast gezuckt eben noch, ergänzend zu dem Avamobil? Nee.
Alles gut.
Alles gut. Du, was natürlich jetzt alle fragen ist, Moment mal. Da sitzen diese beiden Gerlas. Ich habe gesagt, Tanja, früher Reporterin beim Hamburger Abendblatt, lange Jahre, tolle Reporterin. Und da sitzt ein Arzt, ein Hausarzt und die machen solche Dinge von Schäsel aus. Das sind so Sachen, wo man denkt, das müsste doch von der Charité kommen oder vom UKE und wo auch immer. Und man muss auch sagen, ich hatte neulich den Chef des UKE hier, der zum Beispiel auch sagt, wir müssen auch im UKE dazu kommen, dass ganz, ganz viele Dinge, für die nicht ein Arzt nötig ist, von diesen Menschen benommen werden, von diesen sozusagen Vorstufen des Ärztlichen.
Genau.
Es gibt ja, also bis hin zu, was können Sanitäter machen, was können Notfallsanitäter machen, wann muss der Notarzt erst kommen? Wieso ihr? Was ist sozusagen, warum? Weil du könntest ja wahrscheinlich als Hausarzt, als Arzt in Schesel sehr gut leben, bis du dann irgendwann in Ruhestand gehst und müsstest dir keinen Stress machen und müsstest, wie viele andere Ärzte sagen, wissen Sie was? Aufnahmestopp. Wenn Sie bei mir reinkommen wollen, im Dorf, was ich jetzt gerade im Kopf habe, da sagen die Hausärzte, wir nehmen niemanden mehr. Wir nehmen einfach niemanden mehr. Wir sind durch oder hören ganz auf oder sagen, ja, wenn Sie mal Notfall sind, dann ganz vielleicht. Also warum geht ihr diesen anderen, ihr seht total fit aus und voller Leidenschaft, aber doch wahrscheinlich nicht unanstrengend. Du könntest dir, was ich sagen will, du könntest dir als Arzt viel einfacher machen.
Das ist richtig, aber das ist in diesem Fall tatsächlich eine Glaubensfrage. Es darf nicht sein, dass zum Beispiel im ländlichen Flächenbereich, wo ja viele Neubaugebiete entstehen, der neu dazugezogene Mensch bzw. die Familie einfach keinen versorgenden Arzt mehr findet. Das ist ein Zustand, den wir nicht so dulden dürfen. Und natürlich kann ich mich auch hinsetzen und sagen, ich habe Aufnahmestopp. Und wenn ich mehr machen soll, dann müsste man irgendwas mal für sich, für mich tun. Also dieses Wertschätzungsthema. Genau. Ich persönlich glaube eher daran, dass man manchmal Sachen selber in die Hand nehmen muss. Und unser Ansinnen war mit dem Digitalisierungskonzept, wie wir das haben, ein Zeichen dafür zu stellen, ein Modell zu schaffen, mit dem wir sagen können, schaut mir her, Leute, die Versorgung ist möglich, es gibt ein Konzept. Also einen Präzedenzfall zu schaffen, der dann hoffentlich auch Nachahmer findet.
Und das ist ja die Frage, Tanja, wie reagieren die Leute? Ich habe gesagt, Lars Klingbeil, nun muss man sagen, der kommt aus Niedersachsen, der kennt da, der weiß, was Schäsel ist, der kommt dahin. Wie reagieren die Leute darauf, wenn da zwei, wahrscheinlich so für viele zwei Verrückte, mit irren Ideen, ihr nickt beide, aus Schesel kommen. Nun seid ihr, das weiß ich aus eigener Erfahrung, durchsetzungsstark, aber trotzdem ist das ja wirklich, also in der Medizin ist es ja so schwer, Dinge zu bewegen. Wie schafft ihr das dann doch?
Geduld. Und jeden Morgen dann wieder aufstehen tatsächlich. Also es gab schon durchaus Tage, wo Jan und ich beide gesagt haben, wir machen jetzt eigentlich nur noch Betriebsmedizin plus die Hausarztpraxis und dann kriegen wir auch alle 6 Kinder irgendwie durch Studium durch, fertig ist die Laube. Aber das macht keinen Spaß und es macht echt Spaß und es ist motivierend, wenn du auf einmal junge Ärzte hast, die bei dir anrufen und sagen, wie funktioniert das? Wenn nach den jungen Ärzten die alten Ärzte, die kommen jetzt nämlich, oder also alt, so alt wie wir, so jung wie wir, aber auf jeden Fall Kollegen von Jan, wenn die jetzt auf uns zukommen und sagen, wollen wir uns mal treffen? Könnt ihr uns das mal zeigen? Und das sind so Schlüsselmomente, die tun einfach gut. Und wir haben diese 6 Kinder ja auch bekommen, weil wir ihnen unsere Welt zeigen wollen und unsere Interpretation von der Welt und wie wir sie wahrnehmen. Und wir wollen unseren Kindern ja auch ein gutes Vorbild sein und sagen, wenn du möchtest, dass etwas geschieht, dann machst du es auch selbst. Vielleicht nicht alleine, aber du leistest deinen Teil. Und ich glaube, dass das eigentlich tatsächlich einer der Punkte ist, die uns am meisten bewegen.
Das ist nochmal ein riesiger Punkt. Wir reden jetzt davon, dass viele Hausärzte, viele Fachärzte in Ruhestand gehen. Und da habe ich aus eigener Erfahrung, kenne ich viele, die sagen, ja, also, na klar, den gesamten Stress möchte ich nicht mehr. Ne? Aber ich habe schon noch Lust, noch weiter zu arbeiten. Und dann ist es aber manchmal schwierig. Ne, weil wir irgendwie, dann hat man keine Praxis mehr, da hat man keine Zulassung für den Standort mehr und so weiter und so weiter. Das sind alles Leute, die für Video Medizin total ansprechbar werden? Ja, klar.
Wir haben jetzt das System. Wir haben eine Praxis, die am 1. April dann an den Start gehen soll. Und da fahren wir das erste Mal Tandem alter Arzt, junge Ärztin. Und die haben sich auch schon kennengelernt. Und da merkt man, wie schön es sein kann, wenn sich alt und jung vermischen. Also sprich, die Junge profitiert von der Baucherfahrung, von dem Bauchgefühl des alten Arztes. Und er wiederum sagt ja dann irgendwann, das ist ja geil, dann kann ich ja mal vielleicht am Samstag die Videosprechstunde machen. Und dann sagten wir, ja. Und dann sagte er, Und dann haben die das mal ausprobiert. Und er hat dann tatsächlich einmal bei uns bei der Videosprechstunde einfach so aus, ne, ein bisschen war mit dabei, hat reingeschnuppert. Und er fand das total klasse. Und das ist doch auch was perspektivisch wirklich Gutes, wenn man weiß, dass das Wissen uns noch ein bisschen bewahrt wird, weil das brauchen wir ja auch.
Absolut. Wir müssen gleich mal fragen, wie die Patienten darauf reagieren. Ich würde noch eine andere Frage vorab stellen an den Arzt, an Jan. Viele bekannte Freunde, die ich habe, die auch Ärzte sind, die sagen, ja, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, dann reicht es oftmals schon, den Menschen vor dir zu sehen. Also das ist meine Frage, das Sehen ist noch, man könnte ja auch sagen, man telefoniert, das passiert ja oft, dass man einen Arzt anruft, aber das Sehen ist entscheidend, dass man sieht, okay, wenn und dann erzählt der Patient und dann guckst du und denkst, man, der hat irgendwie ganz komische gelbe Augen oder sieht irgendwie, was ich eingefallen, ich habe keine Ahnung was. Das genau, Sehen ist also, das Entscheidende?
Also, ja, auch. Also es sind viele Sachen. Zum einen, ich bin ja Hausarzt und bei uns in der hausärztlichen Versorgung ist es tatsächlich auch die umfangende Kenntnis des Patienten über die Jahre.
Also du weißt zum Beispiel, der hat vor 2 Jahren seine Frau verloren, der hat Alkohol und du kannst das dann zusammenreihen.
Genau. Und das ist ja häufig tatsächlich eben auch nicht nur der einzelne Patient, sondern wir versorgen ja ganze Familien. Ne, den Mann, die Frau, die Kinder werden groß, die werden dann auch langsam erwachsen, das erlebt man ja mit. Und diese Kenntnis hilft einem bei der Versorgung sehr, sehr, sehr viel weiter. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn man den Menschen dann schon sieht, schon eine Ahnung hat, was sein könnte oder auch merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das zusammen mit dem Gespräch ist in der Videosprechstunde ein extrem wichtiges Tool. Ja, und das klappt auch vernünftig gut. Also man muss natürlich darauf achten, ob diese Videosprechstunde jetzt, kann ich nicht mit dem Handy abhalten. Ne? Also da haben wir schon ein vernünftiges Monitor-Kamerasystem, auch zu Hause, auch für die Ärzte in der Videosprechstunde. Die bekommen alle einen speziellen PC mit einem zweiten Monitor, dass man das auch alles vernünftig darstellen kann. Das ist ganz wichtig. Aber ja, das Sehen des Patienten mit der Erfahrung, die man über die Jahre einmal als Arzt, aber auch über den Patienten einfach erworben hat, hilft einem sehr viel weiter.
Aber ich denke zum Beispiel, so eine ganz einfache Sache, was ihr Hausärzte, was glaube ich du ja auch machst, ist so dieses die Hautkrebsvorsorge. So, da kann man sich ja vorstellen, das ist passiert ja auch in den Hautarztpraxen so, wenn da irgendwas ist, dann wird das aufgenommen und dann beim nächsten Mal wird das verglichen, ob sie das verändert hat. Das heißt, da passiert genau das. Und ob du dann im Raum sitzt oder nicht, spielt wahrscheinlich gar keine Rolle. Im Zweifel kann so eine KI, die das einmal scannt, den Körper, das wahrscheinlich sowieso über die Jahre besser beobachten, ne?
Ja, aber auch da ist es so ein bisschen abhängig davon, was man beim Hautarzt haben möchte. Also prinzipiell, die meisten Patienten, die zu mir kommen, sagen, die sind immer erstaunt, wie kurz so ein Hautarzt einen nur anguckt und dann schon alles weiß.
Ja, stimmt.
Das ist natürlich eine Erfahrungsfrage auf der einen Seite. Das Fotografieren der Muttermale, um den Verlauf zu beurteilen, ist eine Sache, die man tatsächlich dazu buchen muss. Das ist jetzt keine normale Leistung.
Okay.
Aber es ist auch schon so, dass und da gibt's auch ein größeres oder eine größere Praxis in Hamburg, die tatsächlich auch eine dermatologische Videosprechstunde anbietet, wo du dann dir Sorgen machenden Hautbefund nach gewissen Vorgaben fotografieren musst und dann aus der Ferne eine Beurteilung bekommst vom Arzt. Hierzu gibt es aber auch Studien und das betrifft nicht nur die Hautärzte, sondern zum Teil auch andere Disziplinen, wie zum Beispiel die Radiologie. Und in diesen Studien hat man tatsächlich mal den gleichen Befund einem menschlichen Arzt und der KI vorgelegt. Und die KI trifft da oder findet dort mit einer erschreckend guten Genauigkeit die richtige Diagnose, ja.
Also geht es dann am Ende darum, den Menschen die Sorge erstens vor dieser KI, vor dieser unmenschlichen Art der Behandlung zu nehmen, weil das ist ja auch ein großes Thema. Wer spricht mir da bitte, wenn das anders ist? Viele Menschen, gerade im Hausarztbereich, die wollen dann einfach auch mit jemandem sprechen, im Zweifel. Mein Schwiegervater, der lange Hausarzt war, erzählt das, viele waren einfach da, weil der Hausarzt der einzige war, mit dem sie gesprochen haben. Weil es da im Zweifel gar niemanden mehr gab. Wir reden über Einsamkeit. Übrigens, auch das ist ein riesen Großstadtproblem, ne? 53% der Haushalte in Hamburg sind Ein-Personen-Haushalte. Darum geht's auch. Und dann die Frage, lieber mit dem Avatar sprechen, als mit niemandem sprechen?
Ja, also erstmal, natürlich ist das ganz wichtig und natürlich in meiner täglichen Sprechstunde ist viel Zwischenmenschliches dabei. Man kennt sich über die Zeit, man weiß von den Hobbys des anderen, von den Sorgen des anderen und natürlich, da findet sehr viel zwischenmenschlicher Transfer statt. Das Weitere ist aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht nur auf den Arzt bezogen. Auch die medizinische Fachangestellte oder der medizinische Fachangestellte in der Praxis ist ein wichtiger sozialer Schnittpunkt. Das ist teilweise sogar so, dass die Patienten häufig der medizinischen Fachassistenz dann doch noch mehr erzählen, als sie dem Arzt erzählen, weil das da einfach ein bisschen niedrigschwelliger ist. Der soziale Kontakt in der Arztpraxis findet aber auch häufig im Wartezimmer statt. So ist die Patientin, die sich vorab noch über 20 Minuten Wartezeit beschwert hat, eine Stunde später immer noch bei dir im Wartezimmer, einfach für den Klönschnack mit den Nachbarn, den sie seit längerem nicht mehr gesehen hat. Also natürlich findet da viel Soziales statt. Aber nochmal, wir wollen das ja nicht abschaffen. Wir wollen das auf ein Versorgungsmaß bringen, das dem Patienten hilft. Und wir bieten durch die digitale Versorgung eigentlich eher ein Mehr an Versorgung statt ein Weniger an Versorgung. Und vielleicht bleibt auf diesem Wege dann auch ein bisschen mehr Zeit für einen zwischenmenschlichen Kontakt.
Aber Tanja, die Praxen, das sind jetzt eure Praxen. Wenn ihr sagt, ihr eröffnet eine Praxis, das heißt die immer dann Praxis Dr. Jan Gerlach?
Nein. Wir haben jetzt im Czesel die Praxis Gerlach, wir haben in Zeven ein MVZ gegründet.
Medizinisches Versorgungszentrum, richtig?
Genau. Korrekt. Ein Familienzentrum. Und die anderen Praxen werden sozusagen dann auch über MVZs abgewickelt.
Aber ist das wie so ein Franchise? Kann man sich das wie so ein Franchise-Modell vorstellen? Das heißt, ihr sagt, so geht es, und dann übernehmen das andere Leute mit eurer Expertise sozusagen.
Das ist mittel- bis langfristiges Ziel, ja klar. Aber worum es jetzt uns im Moment geht, also die heißt noch Avatar Praxis 1.0, 2.0, 3.0,
okay.
Ne? Und so geht es dann lustig weiter.
Was ist denn das Ziel da dieser Schießler Expansion? Wollt es dann irgendwann in ein paar Jahren 15, 20, 30, 40?
Ich glaube, wir sind ja im Koalitionsvertrag der Landesregierung in Niedersachsen verankert, als eines der medizinischen Programme, die sozusagen verwirklicht realisiert werden sollen. Also ganz so farfetched jetzt aus Czesel weiterzugehen, ist es nicht. Es ist gewollt. Es ist auch von uns gewollt, sonst hätten wir uns nicht 2-3 Jahre wirklich jeden Abend da noch bis in die Puppen hingesetzt und hätten rumexperimentiert, hätten geguckt, was geht nicht, Organisation und so weiter. Aber für uns ist jetzt erstmal das Wichtigste gewesen, dass in der Umgebung, in der wir sind, das Ganze funktioniert. Und ich glaube, das können wir sagen, dass es auch, weil die Frage war ja auch noch, wie die Älteren oder wie die Patienten überhaupt darauf anspringen.
Genau.
Gut, super gut, tatsächlich. Und man muss es natürlich auch ein bisschen da wieder menschlich halten. Wir haben für die Videosprechstunde ins Sprechzimmer hinein zuerst einen Arzt genommen, von dem wir wissen, dass der A jung und hübsch und gut aussehend ist und witzig. Und der holt die Leute auch da ab, wo sie abgeholt werden wollen. Und dann hatten wir auch am Anfang so ein bisschen die Vektorendamen genommen, die drei Damen vom Grill aus Czesel, wo ich ganz genau wusste, okay, wenn wir die da hinsetzen und die finden das gut, dann in 2 Wochen wissen es alle.
Okay.
Ja. Und entsprechend positiv ist das Ganze, natürlich mit dem bisschen Unterstützung, ne, ist das Ganze gut aufgenommen worden und also in jeder Hinsicht gut.
Und ist es dann, irgendwann verschwimmt das dann? Das ist ja die Frage, das erlebt man ja, wenn man mit einer künstlichen Intelligenz spricht, dass man irgendwann, wenn man dann drin ist, es ist, als ob man mit einem jemand anders spricht, obwohl man ja weiß, da ist niemand anders. Die Frage ist, ist das so wichtig, wenn die Antworten die richtigen sind?
Wahrscheinlich nicht. Also da gibt's ja auch schon im Bereich der Psychotherapie, gibt's ja die Videopsychotherapie, auch da gibt's inzwischen Avatar-Konzepte, die sozusagen diese Gesprächsführung haben. Man merkt es einfach auch beim Patienten. Ich glaube, der Patient hat sich da auch ein bisschen geändert. Mhm. Früher war der Patient es gewohnt, sich in die Praxis zu setzen, im Wartezimmer zu setzen, aufgerufen zu werden, behandelt zu werden und nach Hause zu gehen. Aber die Menschen von heute ticken da, glaube ich, auch einfach anders. Also wir merken das ja. Die haben ganz gezielte Fragestellungen Ausbildung zum Lifestyle. Die nutzen ganz viele Apps. Wir haben ja auch in der Medizin jetzt die digitale Gesundheitsanwendung als App für viele Bereiche. Das geht von Schlafproblemen bis hin zum Abnehmenwunsch. Und das nutzen die Patienten sehr umfangreich. Also die Bereitschaft, digitale Angebote, auch nicht personengebundene, also persönliche digitale Angebote zu nutzen, ist sehr hoch.
Und wenn das so ist, führt das dann tatsächlich zu dem, was Olaf Scholz und viele andere bemängelt haben, werden dann perspektivisch die Leute irgendwann, weil sie sich besser auskennen mit sich und dem Körper, tatsächlich weniger zum Arzt gehen? Weil das ist ja eine Sache, die, also wenn man, das geht ja bis hin so, ich glaube irgendwie in Deutschland werden 3 oder 4-mal so viele Knieoperationen gemacht wie in Holland. Und wahrscheinlich bewegen sich die Holländer nicht anders als die Deutschen.
Ich glaube, das waren die Schulteroperationen.
Schulter, okay.
Ja, da gibt's eine Studie zu tatsächlich. Sagen wir mal so, der Deutsche geht circa 10-mal im Jahr zum Arzt. Ja. Das ist im europäischen Vergleich mehr. Natürlich muss man auch da sagen, das ist eine Statistik und das ist ein Mischwert. Das heißt, es gibt auch ganz viele Leute, die gehen nie zum Arzt.
Ja.
Und dafür gibt es ganz viele Leute, die gehen ganz viel zum Arzt. Entweder weil sie krank sind oder weil sie den sozialen Kontakt auch beim Arzt schätzen und so weiter und so fort. Die Frage ist ja, gerade bei den jungen Leuten, die würden wegen einer Frage zur Ernährung zum Beispiel. Ein veganer Mensch hat häufig den Wunsch, seine Laborwerte zu kontrollieren oder hat Fragen zu seiner Ernährung, kommt dann zum Arzt und stellt dem Arzt eine Frage. Das wäre dann ja ein Arzt-Patienten-Kontakt in dieser Form. Dieser gleiche Mensch wäre aber auch auf einem anderen Wege mit der Beratung zufrieden, wenn die Information am Ende des Tages die gleiche ist, die er braucht. Und dementsprechend denke ich schon, dass sich auf diesem Wege die Frequenz der Arztkontakte reduzieren lässt.
Und übrigens das andere, was du erwähnt hast, die einen, die zu viel zum Arzt gehen, es gibt aber auch die anderen, die gar nicht zum Arzt gehen. Oft sind es Männer, die nicht zum Arzt gehen, warum auch immer. Und da geht es um dieses Niederschwellige. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mann, der sagt, ach nee, bevor ich jetzt zum Urologen gehe, muss, ist ja so.
Genau.
Aber wenn ich zum Avatar gehen kann, ist es ja vielleicht schon mal es ist ein Anfang.
Es ist ein Anfang und es ist genau das beschriebene Thema aus der Video- und der Psychotherapie. Ne? Diese gewisse Anonymität, die man dadurch, wenn man möchte, erzeugen kann, hilft vielen Leuten dann doch, den Kontakt zu suchen.
Ist aber auch ganz häufig bei Menschen, bei Männern in Führungspositionen auch der Fall, dass die sagen, sie möchten lieber eine Videosprechstunde haben, weil dann müssen sie nicht extra eine Stunde hinfahren, müssen da 3 Stunden sitzen, dafür, dass sie nachher hören muss zum Orthopäden.
Ja.
Naja, also. Aber das ist ja auch ein generelles Versorgungsproblem in Niedersachsen. Wir haben tatsächlich viele Rentner, die nicht mehr mobil sind, die auf dem Land wohnen, die kein eigenes Auto mehr haben, die auf Nachbarn angewiesen sind. Aber auch da stellt man immer mehr fest, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft scheinbar nachlässt. Denn ich hatte schon Damen, die sagten, tut mir leid, ich kann nicht mehr in die Sprechstunde kommen. Mein Nachbar fährt mir nicht mehr, weil der nimmt jedes Mal fürs Fahren 30 Euro.
Krass.
Und wir haben natürlich auch so ein Konzept wie ein Bürgerbus bei uns in Schesel. Das führt aber dazu, dass der Mensch aus seinem Dorf morgens um 7 Uhr aufbrechen muss, um dann in der Praxis zu sein und erst irgendwie um 13, 14 Uhr wieder zurückkommt.
Stimmt, Wahnsinn. Genau.
Genau. Und insofern,
wir übrigens schaffen... Das geht auch für Hamburg auch, wenn du dann denkst, wenn du hast dann irgendwie deinen Orthopäden, der ist dann umgezogen und du wohnst meinetwegen, keine Ahnung, du wohnst in Wenningsbüttel, aber dein Orthopäde des Vertrauens wohnt in Blankenese. Dann bist du halt hin und zurück bestimmt 2, 2,5 Stunden unterwegs.
Garantiert.
Dann wartest du dann noch und am Ende hat der Orthopäde gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal zuwarten mit den Rückenschmerzen.
Ja, oder wir müssen noch mal ein MRT machen.
Genau. Und das, genau. Und dann musst du nur wieder los.
Genau, genau. Und das, also da lassen sich für alle Player im System tatsächlich auch Einsparungen an Wegen, Zeit, Geld erwirtschaften. Und das kommt auch dem Patienten natürlich.
Tanja hat das letzte Wort, glaube ich.
Echt jetzt?
Ja.
Und da wäre nämlich auch das Schöne, was uns ja auch vorschwebt, dass wir sagen, wir haben so einen virtuellen Timetable an Ärzten, wenn die Praxen genug sind, dass man sagen kann, okay, der Rheumatologe ist Montag da zuständig, Dienstag kann man ihn da buchen und so weiter. Ne? Und wenn man das mit den Fachärzten vermischt, wenn man da auch diese mehr Vermengung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, dass wir uns mehr annähern, Krankenhäuser und die Ambulanz sozusagen, das wäre der Hit in Tüten. Das würden wir sehr gut finden.
Ich wünsche euch viel Erfolg und danke. Es war unglaublich interessant und ein Blick aus Schesel in die Zukunft der Medizin. Vielen Dank.
Gerne, Dankeschön. Wir danken auch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.